Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreis Fahren. Wir schauen zurück, ein bisschen mit Verspätung zugegeben, auf die Fahrerleistungen vom Großen Preis von Australien in Melbourne. Ja, ist ein paar Tage her, aber ich denke mal, ihr seid trotzdem mit uns dabei. Wir schauen uns an, wie die Fahrer performt haben. Wie immer von hinten, letztes Team in der Fahrerwertung, in der Konstrukteurswertung, bis nach ganz vorne. Und damit bleibt mir zu sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Dave.
Let's go. So, Dave, wir kennen das Spiel ja schon lange, unsere Zuhörer und Zuschauer auch. Wir schlumpfen uns durch von ganz hinten bis ganz nach vorne durch die Konstrukteurswertung und natürlich fangen wir mit Alpine an. Die sind weiter das Schlusslicht und bewerten fleißig die Fahrer. Und das Fahrerduo hier heißt Pierre Gasly und Esteban Ocon. Beides Franzosen im französischen Team, hilft ihnen aber trotzdem nichts, performen weiterhin nicht so, wie sie es sich wahrscheinlich wünschen würden. Pierre Gasly, Qualifikation 17. Rennen 13. Esteban Ocon, Qualifikation 15. Rennen 16. Ja, was sind deine Gedanken zu den beiden Franzosen?
Ja, meine Gedanken sind, die Zahlen oder die Positionen spiegeln nicht ganz die Leistung wider.
Ja.
Wir müssen zwei Dinge dazu im Gedächtnis bewahren oder uns ins Gedächtnis wieder rufen aufs Neue. Pierre Gasly hat eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen, weil er die Linie bei der Boxenausfahrt überfahren hat. Kleines unglückliches Malheur, sage ich mal. Die Linie war aber tatsächlich ein bisschen konfus aufgezeichnet. Also onboard hat man bei vielen Piloten den Eindruck gehabt, dass sie drüber fahren. Da gab es noch am Ende der Boxengasse eine gestrichelte Linie, eine durchgezogene. Über die eine drüber zu fahren war in Ordnung, über die andere nicht. Viele Fahrer zogen dann auch ganz plötzlich links rüber, um natürlich einen besseren Winkel für die erste Kurve zu haben. Pierre Gasly hat das einen Hauch zu früh getan, deswegen wurde er zu Recht bestraft. Unglücklich, darf nicht passieren. Esteban Ocon, der ist nur 16. geworden im Rennen, weil dem guten Ocon tatsächlich ein dritter Boxenstopp aufgezwungen wurde, gewissermaßen. Er hat sich irgendwo auf der Strecke ein Abreißvisier eingefangen. Das hat sich lustigerweise in der hinteren Bremsbelüftung verkettet, ist da kleben und stecken geblieben. Die Bremstemperaturen gingen nach oben. Und ja, was damit passiert, hat man bei Max Verstappen gesehen. Entsprechend haben die Alpine-Mechaniker ihren Piloten an die Box geholt, das Abreißvisier da einfach entfernt und dann ging es zum Glück problemlos weiter. Er hat natürlich trotzdem einen Haufen Zeit und Plätze verloren dabei. Das war schade, denn Esteban Ocon hat ein hervorragendes Qualifying gezeigt. Er hat es tatsächlich geschafft, im Alpine, in diesem momentan zu schweren, zu langsamen Alpine, sich ins Q2 zu retten. Und das war schon mehr oder weniger das höchste der Gefühle, das man aktuell erwarten kann von der Mannschaft. Das rechne ich ihm entsprechend hoch an. Deswegen mache ich es jetzt kurz und knapp. Esteban Ocon kriegt von mir 8 Punkte für seine Leistung beim Australien Grand Prix. Pierre Gasly kriegt nur einen Punkt weniger. Ich denke, auch seine Leistung geht im Großen und Ganzen in Ordnung. Er hat im Qualifying einen kürzeren gezogen gegen Esteban Ocon. Und ja, diese kleine Strafe muss nicht sein, aber im Großen und Ganzen hat die nicht so viel ausgemacht. Mit der Punktevergabe im Rennen hatten beide nichts zu tun, aber ich denke, es war trotzdem ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen. Ja. Ocon 8, Gasly 7. Wie hast du die Leistung der beiden betrachtet?
Ja, mit den beiden ist es ja immer so, dass sie sehr nah beieinander sind. Mal hat der eine die Nase ein bisschen vorne, mal der andere. Mit dem Auto kannst du da wirklich nicht viel mehr rausholen. Sehr gute Leistung eigentlich von beiden. Dem Gasly ziehe ich genau wie dir einen Punkt ab, weil er eben diesen Fehler gemacht hat. Darf ihm nicht passieren. Ja, menschlich nachvollziehbar trotzdem. Ich gebe ihm trotzdem 7 Punkte, weil es eine sehr gute Leistung war. Mit dem Ding musst du auch erstmal auf 13 kommen. Und Ocon, klar, der hätte es auch weiter nach vorne geschafft. Bei dem ist es noch ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Ich gebe ihm trotzdem 8. Er hat nämlich keinen Fehler gemacht. Deswegen der Punkt mehr. Und er hat seinen Teamkollegen outqualified. Das ist schon nicht so schlecht. Also, wie du schon gesagt hast, dann auch in Q2 zu kommen mit der Gurke, ist schon eine Leistung. Von daher, die beiden scheinen zumindest mal weiterhin motiviert zu sein. Und deswegen auch 7 für Gasly und 8 für Ocon. Und wir sind angekommen bei Kick Sauber, dem Stake Formel 1 Team mit...
Ja, im Australien Grand Prix hießen sie aber Kick Sauber, da hast du schon ganz recht.
Ja, genau. Ja, es sind ja lustigerweise, Stake ist ja so ein Online-Casino-Glücksspielanbieter. Viel Geld, viel windig so ungefähr. Und der ist lustigerweise aus Australien, genau da ist so eine Werbung auch verboten. Deswegen haben die auch ihren Hauptsitz auf Curaçao. Exotische Insel für exotische Firmen, für exotische Geschäftsmodelle, aber darum soll es nicht gehen. Wir sind beim exotischen Valtteri Bottas, der momentan viel mit lustigen Werbespots aufmerksam macht aus sich, aber auch tatsächlich endlich mal wieder ein gutes Rennen gezeigt hat und kein Pech hatte. Wobei, kein Pech kann man eigentlich sagen, es wäre wahrscheinlich sogar mehr drin gewesen, denn beide hatten, und das ist so ein bisschen die Seuche jetzt inzwischen bei dem Team, Katastrophenboxenstops zwischendrin. Bei denen schon wieder irgendwelche Radmuttern weggeflogen sind, Reifen stecken geblieben. Also das ist irgendwie, das Ferrari-Syndrom ist auf Sauber übergesprungen. Aber Butter bei die Fische, Bottas hat sich auf Rang 13 qualifiziert und ist 14. im Rennen geworden. Joe, sein Teamkollege, sein Chinesischer, ist im Qualifying nur 19. geworden, hat es im Rennen aber nicht weit hinter ihm ins Ziel gebracht, und zwar auf Platz 15. Wie honorierst du das in Punkten?
Im Prinzip kann ich schon mal vorweg sagen, ich honoriere das im Großen und Ganzen genauso wie die Alpine-Piloten. Einer der Fahrer kriegt 8 Punkte bei mir, der andere 7. Wer wie viel kriegt, erkläre ich euch jetzt gleich und auch warum und wieso. Wie du gesagt hast, Valtteri Bottas hat ein gutes Rennen gezeigt. Das war endlich mal wieder ein kleiner Lichtblick für ihn. Er hatte dann Pech beim Boxenstopp, schon wieder. Drittes Rennen, der dritte Boxenstopp bei Sauber, der schief ging. Das Team hat sich bei der Konstruktion der Radmuttern in extreme Gefilde gewagt dieses Jahr. Und tatsächlich funktionieren die Teile einfach nicht so, wie sie sollen bisher. Wenn sich da einmal dieser Schlagschrauber da verkeilt, kannst du die Radmutter tatsächlich wegwerfen. Du musst die dann auch irgendwie abmachen, weil dann das Rad drauf stecken bleibt. Also es ist eine ganz komplizierte, blöde Geschichte. Da sind sie wahrscheinlich einen Schritt zu weit gegangen in ihrem Bestreben, alles zu optimieren. Das passiert. Ich denke, sie entwickeln gerade schon an einer neuen Lösung umeinander, aber das geht nicht ganz so schnell. Also ich glaube, das ein oder andere Rennen werden sie mit ihrem aktuellen Radmuttermodell noch bestreiten müssen und hoffen, beten, dass da nicht schon wieder was schief geht. In Australien ist es bei Valtteri Bottas schief gegangen. Er war dennoch sehr gut und solide unterwegs. Er war in der Nähe der Punkte im Prinzip und hätte vielleicht den einen oder anderen Punkt sogar abstauben können, wäre dieser Horrorboxenstopp nicht gewesen. Das war auf jeden Fall vom Sauber-Team schon mehr, als wir in den ersten zwei Rennen gesehen haben. Ansehnliche Leistung. Valtteri Bottas kriegt von mir entsprechend die 8 Punkte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Joe Gagné kriegt entsprechend die 7. Warum? Er hatte ein bisschen mehr Pech oder einen Fehler im Qualifying. Der hat dann Frontflügelschaden erlitten. Man hat dann gesehen, sein halber Frontflügel ist irgendwie abgefallen. Mir ist gar nicht ganz klar, warum das der Fall war. Ob er vielleicht zu viel über irgendwelche Randsteine gefahren ist, dass durch Vibrationen da die Flaps irgendwie weggeflogen sind. Vermutlich war es irgendwie sowas in der Art. Also, dass einige Piloten teilweise neben der Strecke unterwegs waren, war jetzt in Australien nicht unüblich. Vielleicht ist ihm sowas passiert. Er musste dann infolgedessen aus der Box starten. War ohnehin letzter im Qualifying dann. Dass er sich von da aus auf Rang 15 vorgearbeitet hat, ist insofern bemerkenswert, als dass auch er ein Problem beim Boxenstopp hatte. Das lag in seinem Fall aber nicht an der Radmutter. Er hat einfach den ersten Gang nicht reingekriegt, um loszufahren. Da gab es irgendwas an der Kupplung oder am Getriebe, einen kleinen Defekt, und der hat ihn dann auch gut 15, 20 Sekunden gekostet. Für beide Sauberpiloten sehr dumm gelaufen, da wäre mehr drin gewesen. An den Piloten lag es aber nicht, die waren ordentlich unterwegs. Dementsprechend Bottas 8 Punkte, Joe Gagné von mir 7. Eigentlich müssten wir Bottas noch 10 extra Punkte geben für seinen geilen Werbespot, aber vielleicht machst du das ja, weiß ich nicht. Wie siehst du es denn?
Ich mach's kurz, auch hier wieder, und ich weiß, dass danach unsere Meinungen häufiger auseinandergehen werden. Teilweise ziemlich weit auseinander heute, aber hier bin ich noch voll bei dir. Bottas von mir auch 8, Joe 7, Joe tatsächlich, weil er eine gute Leistung auch gezeigt. Er ist ja dann auch nicht weit hinter, wie gesagt, Valtteri Bottas ins Ziel gekommen im Rennen. Das mit der Qualifikation hat er sich aber selber zuzuschreiben. Er hat da einfach zu sehr über die Curbs geräubert und hat sich dann eben einen Schaden zugezogen. Und ja, das ist bei seinem Teamkollegen nicht der Fall gewesen. Von daher ein Pünktchen mehr für den Valtteri. Wir sind bei Williams angekommen und da gab es ja durchaus eine sehr kontroverse Geschichte am Wochenende. Logan Sargeant, ja, ist gar nicht angetreten, weder in Qualifikation noch im Rennen. Grund haben wir auch schon im letzten Podcast genannt. Alex Albon hat sein Auto gleich direkt mal in den Trainingssessions geschrottet und es gab keinen Ersatz für ihn. Und der Ersatz, den es gab, der hieß dann eben Auto von Sargeant. Und weil Albon bisher die besseren Leistungen gebracht hat und gezeigt hat, hat sich dann Teamchef James Rowles dazu entschieden, durchzugreifen und zu sagen, wisst ihr was, wir nehmen jetzt den Albon da, rechnen wir mit Punkten oder zumindest mal mit einem besseren Ergebnis, als wenn Sargeant ins Cockpit steigen würde. Und so musste Sargeant leider von außen zuschauen. Und so viel können wir schon mal sagen, wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, einfach mal keine Punkte zu vergeben für Sargeant, weil er nicht dabei sein konnte. Normalerweise, wenn man früher ausscheidet, da geben wir einfach mal 5 Punkte. Aber das würde es einfach zu sehr verfälschen irgendwie. Also lassen wir es jetzt mal bleiben.
Ja.
Und dementsprechend hat er auch, wir sagen ja mal die Position im Qualifying im Rennen, also gibt es nicht, ist nicht angetreten. Und bei Albon warst du erst 12. in der Qualifikation geworden und 11. im Rennen. Und jetzt darf Dave sagen, wie viele Punkte er dafür vergibt.
Ja, mit Rang 11 im Rennen wäre der Poker von Williams ja beinahe aufgegangen. Ja. Ein Platz weiter vorne und Alex Albon hätte tatsächlich einen Punkt geholt. Das war ja Sinn der ganzen Übung, dass man trotzdem eben auf den Routinier im Team vertraut und dem armen Logan Sargeant, der eigentlich sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, da das Auto wegnimmt, mehr oder weniger. Warum, wieso, weshalb, Sebastian schon gesagt, hört euch dazu gerne unsere letzte Podcast-Episode an, wo wir die Highlights des Australien Grand Prix beleuchten. Da haben wir ziemlich ausführlich dargelegt, wie diese Entscheidung zustande kam bei Williams, was wir davon halten. Das würde jetzt diesen Rahmen hier sprengen. Ich konzentriere mich auf die Leistung von Alex Albon, die er gebracht hat am Wochenende. Da kann man den Unfall natürlich nicht ausklammern. Durch seinen kleinen, aber folgenschweren Fehler, ist dieses Dilemma überhaupt erst entstanden. Das muss man natürlich in gewisser Weise auch berücksichtigen bei der Bewertung. Er hat dann mit dem Auto von Logan Sargeant sich nichts weiter zu Schulden kommen lassen. Er ist sehr souverän und dann fehlerfrei gefahren. Sicher aber auch nicht komplett ans Limit gegangen. Man möge sich ausmalen, er hätte dann auch noch einen Unfall gehabt im Qualifying oder im Rennen. Ja, dann hätte Williams A einpacken müssen und B hätten sie auch in Japan mit bestenfalls einem Auto antreten können. Also der Druck war enorm auf jeden Fall, dem hat er weitgehend standgehalten und eben beinahe noch einen Punkt geholt. Das wiederum rechne ich ihm ziemlich hoch an. In Summe kann ich ihm aber guten Gewissens leider trotzdem nicht mehr als 7 Punkte geben. Da haben wir schon Besseres gesehen von Alex Albon und ich denke, wenn er ein bisschen befreiter auffahren kann, ja, dann bringt er auch wieder bessere Leistung. So musste er einfach materialschonend und weitgehend risikoarm das Wochenende bestreiten. Ganz ohne Risiko geht es dann halt doch nicht. Kurz und knapp, 7 Punkte von mir für Alex Albon. Wie viel gibst du ihm denn?
Ich gebe ihm 1 Punkt mehr, denn ich sehe es ein bisschen anders als du. Also ich kann es meistens schreiben,
was
du
gesagt hast.
Nee, es ist folgendermaßen. Ich finde, Williams ist ein Team, das gerade von James Bowles so ein bisschen aus der Steinzeit geholt wird, in der Hinsicht, dass sie halt einfach viele von ihrer Infrastruktur einfach für heute gefällt, dass sie vorsichtigem Niveau sich bewegen. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. Kann einfach nicht sein, dass du da nur kein Ersatzchassis hast. Das ist wahrscheinlich das einzige Team, das momentan so auf Kante genäht ist. Und auch in einem Alex Albon kann sowas mal passieren. Das ist für mich ein Fahrer, der ist mindestens 1B-Niveau aktuell in der Formel 1, ist wahrscheinlich mit Sainz und Alonso zusammen der meistgejagte gerade, der vielleicht nächstes Jahr für alle Teams theoretisch verfügbar ist. Hülkenberg kann man vielleicht noch dazu nehmen, aber dementsprechend wäre das normalerweise überhaupt kein Thema gewesen. ist halt jetzt so bei Williams, er hat trotzdem, obwohl dann nur noch dieses Auto zur Verfügung stand, sich auf Platz 12 qualifiziert und ist im Rennen sogar einen Platz weiter vorne, also Platz 11 ins Ziel gekommen. Und wenn man sich anschaut, deswegen gebe ich ihm 8, und also ohne den Ausrutscher, wo er das Auto weggeschmissen hat, würde ich ihm wahrscheinlich sogar 9 Punkte geben, denn wer ist vor ihm ins Ziel gekommen? Beide Ferrari, beide McLaren. Ein der Red Bull vom Sergio Perez. Wenn Verstappen nicht ausgeschieden wäre, dann natürlich auch der. Lance Stroll. Fernando Alonso, trotz seiner Strafe. Und Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda hat ein absolutes Überrennen performt. Hat wahrscheinlich an dem Wochenende auch das bessere Auto gehabt im Vergleich zu Alex Albon. Und dann die beiden Haas noch. So, und die beiden Haas, und das hat man im Rennen auch gesehen, die haben ihn kassiert. Zu einem Zeitpunkt, als sie ihn kassiert haben, völlig problemlos eigentlich. Albon hat sich da ein paar Kurven sehr, sehr gut gewehrt, sehr clever auch, alles gemanagt, aber konnte einfach da nichts machen. Also wenn du dann den Überschuss hast, wie jetzt in dem Fall eben der Haas versus den Williams, das war so ein bisschen, wie wenn weiter vorne, keine Ahnung, Verstappen irgendwie dann eins der nicht ganz Top-Top-Teams sozusagen überholt, Mercedes zum Beispiel von Hamilton oder Russell, da kannst du im Endeffekt nichts mehr machen. Und dementsprechend für mich eine super Leistung, abzüglich natürlich der Geschichte. Die werde ich aber, wie gesagt, jetzt nicht so stark und gebe ihm deswegen 8 Punkte. Und wir sind angekommen bei Haas. Über die haben wir ja gerade schon so ein bisschen geredet. Sehr starkes Wochenende von den beiden Kollegen. Hülkenberg auf 16 qualifiziert, im Rennen 9. geworden und Magnussen 14. und im Rennen 10. Also die sind direkt hintereinander im Formationsflug angekommen, haben beide Punkte geholt. Super Geschichte und fühlen sich, glaube ich, inzwischen im Rennen, und das war ja letztes Jahr überhaupt nicht der Fall, richtig wohl. Also Haas hat eigentlich die schlimmsten Probleme absolut ausgemerzt.
Ja, korrekt. Also letztes Jahr gab es riesige Probleme mit den Reifen bei Haas. Stück weit auch bei Ferrari. Die haben da auch viele Gemeinsamkeiten, was Bauteile angeht, Aufhänger und dergleichen. Tatsächlich, bei Ferrari geht es super gut. Mittlerweile hat man bei Ferrari das Gefühl, dass aus der Schwäche des Reifenverschleißes eigentlich eher eine Stärke geworden ist dieses Jahr. Und auch bei Haas geht es deutlich besser im Rennen. Auch sie können jetzt richtig mitkämpfen und müssen nicht super, super schonend fahren und die Reifen in irgendeiner Form versuchen, in Schuss zu halten, was aber letztes Jahr einfach nie geklappt hat. Dieses Jahr geht's gut. Auch da versuche ich es kurz zu machen. Beide Piloten, sowohl Nico Hülkenberg als auch Kevin Magnussen, erhalten von mir jeweils 8 Punkte. Das war ein sehr solides Wochenende der beiden, aber kein überragendes. Im Qualifying, gab es für beide so ein bisschen Problemchen. Kevin Magnussen auf Platz 14 ist in Ordnung, im Q2 ist aber nicht überragend. Hülkenberg ist ja sogar im Q1 schon ausgeschieden. Ja. Bei ihm war aber auf seiner schnellen Runde, ich glaube, Sergio Perez im Weg. Blöd gelaufen, Er konnte da nicht so wirklich seine schnelle Runde fahren, sonst wäre er mit ziemlicher Sicherheit auch mindestens ins Q2 gefahren. Am Samstag im Qualifying ist Hülkenberg ja grundsätzlich eine Macht. Diesmal wurde er ein bisschen ausgebremst. Beide konnten sich aber ganz hervorragend rehabilitieren im Rennen, haben natürlich profitiert von den Ausfällen. Und Kevin Magnussen hatte ein bisschen Pech bei seiner Strategie. Man hat ihn relativ früh an die Box geholt, sonst wäre er vermutlich auch vor Hülkenberg gelandet. Bin mir auch sicher, es gab die Idee oder Bestrebungen, die Plätze zu tauschen, der beiden, unter anderem eben um diesen zu frühen Boxenstopp bei Kevin Magnussen vielleicht wieder glatt zu bügeln. Vor allem aber hat der Kevin Magnussen sowieso ein Gut bei Nico Hülkenberg fürs letzte Rennen. Ja. Wir erinnern uns, Kevin Magnussen hat da etliche Piloten ziemlich deutlich und offensichtlich aufgehalten, damit Nico Hülkenberg genug Vorsprung rausfahren kann, um dann einen Boxenstopp einzulegen, ohne Plätze zu verlieren. Und so hat er ja einen Punkt geholt in Saudi-Arabien schon. Diesen einen Punkt hat sich mehr oder weniger Kevin Magnussen auch genauso verdient durch sein Teamwork, muss man ja sagen. Es war grenzwertig zu Unfairness, aber da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Dieser eine Punkt auf jeden Fall, da hat schon Nico Hülkenberg gesagt, muss er dem Kevin Magnussen auch irgendwann mal einen Gefallen tun. Wie gesagt, ich bin mir sicher, sie hätten das durchgezogen jetzt in Australien. Sie fuhren ja direkt hintereinander her, aber Alex Albon im Williams war kurz und knapp dahinter. Also hätten die beiden da versucht, irgendwie einen Platz zu tauschen, wäre das ein bisschen schief gegangen, hätte Albon profitieren können. Deswegen hat man wahrscheinlich gesagt, komm, wir fahren jetzt so ins Ziel, wie es jetzt ist. Nico, du musst dann bei einer anderen Gelegenheit dem Kevin dann. Magnussen den Gefallen zurückzahlen. Hoffen wir mal, dass sich da noch viel ergibt. Wie gesagt, Hülkenberg 8 Punkte, Kevin Magnussen 8 Punkte. Siehst du das ähnlich, siehst du es anders, Sebastian?
Ich sehe es ähnlich mehr. Ähnlich und anders. Ich sehe es tatsächlich
natürlich.
Super Leistung von beiden. Ich gebe beiden sogar 9. Ich muss auch an der Stelle mal Magnussen vor allem loben und anmerken. Also der war ja die letzten Jahre deutlich hinter Hülkenberg, vor allem in den Rennen, aber auch in der Qualifikation teilweise wirklich extrem abgeschlagen. Das ist dieses Jahr gar nicht so. Und wie du schon angedeutet hast, vielleicht in dem einen oder anderen Rennen wäre er auch vor Hülkenberg dann ins Ziel gekommen, hat sich als super Teamplayer erwiesen, ist wirklich wertvoll aktuell fürs Team. Und wenn er so weitermacht, ist das eine Fahrerpaarung, die, ja, also Hülkenberg, der ist wahrscheinlich auf dem Absprung, der wird nächstes Jahr womöglich woanders sein. Magnussen, wenn er jetzt doch noch irgendwie ein gutes Jahr so konstant fahren kann auf dem Level, der kann dann vielleicht doch bei Haas bleiben. Bei einem anderen Team sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht, aber schon irgendwie richtig gut und was in der Qualifikation zustande gekommen ist, okay, Hülkenberg ist der bessere Qualifier, ist aber, wie du schon gesagt hast, aufgehalten worden. Es war am Ende auch wirklich das Problem, tonnenweise Fahrer waren under investigation dann, weil sie zu langsam waren in der jeweiligen Einführungsrunde am Ende des Qualifyings. Also kurz vor Schluss, wenn nochmal alle auf die Strecke gehen, und das ist dann leider was man öfters mal sieht auf manchen Strecken, dass dann wirklich so viel Verkehr ist, dass dann Leute behindert werden und dann so viel Pech haben, dass sie halt ihre Zeit nicht mehr zusammenbekommen. Da hat Hülkenberg halt wirklich dieses Pech gehabt. Greitchen mit sich an, war Pech. Wie gesagt, dementsprechend, ja, ich gebe beiden tatsächlich eine 9, weil ähnlich wie ich es bei Albert vorhin gesagt hatte, also wer der davor gelandet ist, ist realistischerweise irgendein Auto, das man vielleicht noch hätte kassieren können. Also aus meiner Sicht keiner. Das sind alles die Top-Teams gewesen und an die reicht jetzt auch der stark verbesserte Haas nicht ran. Außer einer, und der ist bei den Racing Bulls unterwegs, der Yuki Tsunoda, der ist tatsächlich in der Qualifikation Achter geworden, also hat es dementsprechend auch in Q3 geschafft und ist da auch nicht Letzter geworden ist im Rennen dann noch einen Platz sogar nach vorne gesprungen. Vielleicht hat sein Geburtstag, der an dem Wochenende ja war, ihn beflügelt. Auf jeden Fall ein unfassbares Ergebnis für die bisher wirklich unter ferner Liefen fahrenden Racing Bulls. Und Daniel Ricciardo, ja, sein Heim-Grand Prix hätte so schön sein können. Er ist aber dann doch nur von Platz 18 gestartet und ist dann im Rennen aber immerhin 12. geworden. War eigentlich im Rennen dann eine solide Leistung, haben wir auch im letzten Podcast schon besprochen. Er hat es aber halt komplett schon in der Quali weggeschmissen. Grund war Track Limit, sonst hätte er es wahrscheinlich dann auch ins Q2 geschafft. Was gibst du denn den beiden Kameraden noch für Punktewertungen? Ich korrigiere gerade übrigens mal meine.
Aha. Ja, die Schere geht ziemlich weit auseinander tatsächlich in diesem Fall bei mir. Daniel Ricciardo ist ja schon, ja, angezählt, muss man sagen, steht enorm unter Druck. Er wollte ausgerechnet dann natürlich bei seinem Heim-Grand Prix dann richtig aufgeigen. Er meinte, gut, für ihn beginnt nach den ersten zwei Rennen, die uncool waren, für ihn beginnt in Australien bei seinem Heimrennen dann die Saison so richtig und ab dann geht's rund. Ging halt leider nicht rund, ging voll in die Hose. Track Limits Verstoß, im Qualifying entsprechend ein Start von Rang 18. 19 Fahrer sind übrigens angetreten. Wir haben es erwähnt, Logan Sargeant war nicht dabei, also er war Vorletzter. Das war schlecht, ja. Dass deutlich mehr im Auto drin war, hat Yuki Tsunoda gezeigt, sein Teamkollege. Der hat sich hervorragend ins Q3 gerettet, hat dann im Rennen natürlich profitiert von den Ausfällen. Auch von der Strafe gegen Fernando Alonso dann nochmal. Eigentlich war er Achter. Vor ihm waren ausnahmslos deutlich stärkere Autos. Da wäre mit Sicherheit nichts gegangen. Direkt in seinem Nacken waren dann beide Haas-Piloten, aber die konnten auch nicht so richtig auf ihn aufschließen. Also die hatte er im Griff. Hervorragende Leistung von Yuki Tsunoda. Er empfiehlt sich definitiv für einen Verbleib in der Formel 1 jetzt erstmal grundsätzlich. Für einen eventuellen Platz im großen Red Bull-Team, wenn sich da was auftun sollte. Oder für einen Platz bei einer anderen Mannschaft. Auch da fällt immer wieder der Name Aston Martin, die in absehbarer Zeit mit Honda-Motoren fahren werden. Vielleicht hätten die Interesse an einem Japaner in der Mannschaft, wer weiß. Von mir kriegt Yuki Tsunoda auf jeden Fall für seine hervorragende Leistung am Rennwochenende in Australien die Höchstpunktzahl. Er kriegt 10 Punkte. Daniel Ricciardo, naja, strafe ich ein bisschen ab. Der kriegt von mir nur 3 Punkte. Er ist im Rennen, wie du gesagt hast, 12. geworden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber tatsächlich lag zwischen Tsunoda und Ricciardo dann auf der Strecke doch einiges. Und natürlich hat Ricciardo dann genauso profitiert von den Ausfällen. Also de facto wäre er wahrscheinlich eher so 15. oder 16. geworden. Und das ist leider ziemlich indiskutabel. Ja, Helmut Marko hat ihn ja eh schon angezählt. Man munkelt, dass es ein Ultimatum gibt. Das bestreiten natürlich die Bullen. Aber fest steht, Liam Lawson schart sich ja schon mit den Hufen. Ihm wurde ohnehin versprochen, dass er dieses Jahr schon ein paar Rennen bestreiten darf und auch soll in Vorbereitung auf ein festes Renncockpit, das man ihm fürs nächste Jahr versprochen hat. Wenn Danny Rick weiter so performt, wie er das jetzt macht, könnte es vielleicht sogar ganz schnell gehen. Man mutmaßt sogar schon, dass vielleicht bereits in Miami Liam Lawson zum Zug kommen könnte. Das wäre super bitter. Hoffen wir doch bitte, dass Daniel Ricciardo seine Karriere nicht so wegschmeißt am Ende. Wie hast du denn die Leistung der beiden gesehen?
Ja, also bei Yuki Tsunoda gibt es keine Diskussionen. Der Kamerad hat sich seine 10 von 10 redlich verdient. Da sind wir uns absolut einig. Bei Daniel Ricciardo, da habe ich jetzt auch gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich gebe ihm einen Punkt mehr als du. Die Qualifikation war unter aller Sau, das muss man sagen. Das hat er wirklich besser machen können. Das darf ihm auch nicht passieren. Klar, er bewegt sich am Limit, er versucht alles, aber Yuki Tsunoda hat es auch geschafft und da muss man einfach vor dem Hintergrund sagen, also Yuki Tsunoda, grundsätzlich, ich finde, die beiden sind grundsätzlich auf ähnlichem Niveau. Ich glaube, bei denen liegen einfach die Nerven blank, kann mit der Situation nicht umgehen. Er hat im Rennen auch gezeigt, dass er nicht viel langsamer unterwegs war eigentlich. Also der Abstand ist dann relativ gleich geblieben. Er hat dann am Ende sogar auf Albon aufgeholt. Deswegen wäre meine These, dass er tatsächlich trotz der Ausfälle, also selbst wenn die nicht ausgefallen wären, an Albon dran gewesen wäre. Und bei dem ist es ja eigentlich im Rennen ziemlich rund gelaufen. Deswegen, also das sehe ich schon, dass Daniel Ricciardo wahrscheinlich sogar in die Punkte hätte fahren können, wenn er eben im Rennen, in der Qualifikation nicht schon das halbe Wochenende weggeschmissen hätte oder drei Viertel schon davon. Also ich hoffe, dass er sich das irgendwie bewahrt, so das, was er jetzt im Rennen gezeigt hat, dass er da das Positive mitnimmt. Er ist ja eine frohe Natur und jetzt dann aufdrehen kann in Suzuka schon. Und dann schon echt bei Yukis Heim Grand Prix, das ist ja auch irgendwie spannend. Ne? Wir haben jetzt gerade Daniels Heim Grand Prix. Jetzt kann er den Spieß vielleicht umdrehen. Es wäre ihm wirklich zu gönnen, weil er muss jetzt wirklich schauen, dass er seine Chance nutzt und dieses Zwei-Rennen-Ultimatum, das da wie so ein Damoklesschwert über ihm hängt, wird es nicht leichter machen. Aber wenn, dann muss er jetzt im nächsten Rennen halt zeigen, dass er immer noch der Daniel Rick irgendwo ist und der Daniel Rick auch noch irgendwie in ihm drinsteckt, den wir halt von früher auch noch kennen, also von Renault-Zeiten, von Zeiten vor allem, als er noch bei Red Bull war und Max Verstappen ein, zwei Saisons auch um die Ohren gefahren ist. Das ist nämlich auch Daniel Ricciardo gewesen. Und klar, Verstappen ist inzwischen auf einem Level, da wird Daniel Ricciardo vermutlich nicht mehr hinkommen, auch wenn ich mir das wünschen würde. Aber er ist ja auch kein absoluter Gurkenfahrer. Also von daher gebe ich Daniel Ricciardo 4 Punkte. So, jetzt haben wir das auch ausgesprochen und springen zu Aston Martin. Wow, wir sind schon bei Aston Martin angekommen. Fernando Alonso und Lance Stroll und bei Fernando
Alonso. Das ist falsch. Es ist falsch, mein Lieber. Bevor wir zu Aston Martin springen, sollten wir noch vielleicht
den
gewohnten Einschub machen zur Halbzeit. Ich wollte gerade schon den Faden aufnehmen, weil du sagst, um die Ohren gefahren und so. Momentan antwortest du mir hier um die Ohren und du führst, wovon rede ich natürlich, von unserem allseits beliebten kleinen Formel-1-Quiz. Wir spielen gleich eine Runde im Kreis Fragen. Es steht im Moment 2-0 für Sebastian. Ich muss mir langsam mal was einfallen lassen, damit ich da nicht den Anschluss verliere. Ich würde sagen, los geht's, oder?
Ja, Dave, dann mache ich den Anfang. Ich habe aus meiner Sicht ist es eine sehr, sehr faire Frage.
Mach du bitte.
Ich weiß, dass du den englischen Feed anschaust. Ich schaue ja Sky in der deutschen Fassung an. Und dementsprechend bin ich jetzt gespannt, ob du diese Frage beantworten kannst. So. Ich hoffe, du bist ready. Also nochmal kurz für die Zuhörer und Zuschauer. Ihr könnt natürlich wie immer fleißig mitraten und Ja, bin jetzt mal gespannt, ob ich meinen Vorsprung ausbauen kann oder ob Dave jetzt rankommt oder eben den Abstand gleich hält. Also die Frage ist folgende. Das Rennen in Australien in Melbourne ist eins der beliebtesten Rennen überhaupt und hat natürlich auch, auch wenn es erst seit 96 am Start ist, eine Tradition inzwischen entwickelt. Also es ist ja schon auch durchaus ein Zeitraum jetzt. Und es gibt natürlich auch die ein oder andere, wie soll ich sagen, das ein oder andere Detail, das davon zeugt. Was ist denn die Besonderheit am Pokal, der da überreicht wurde? Der hat eine bestimmte Form und einen bestimmten geschichtlichen Hintergrund. Den würde ich gerne von dir wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn weißt.
Ja. Tatsächlich, ich glaube ja. Also der Pokal ist gar kein Pokal, das ist mehr wie eine Art Schale, ja, wie ein großer Teller. Ah. Und innen mit, ich meine, drei Speichen versehen.
Okay.
Tatsächlich ist es eine Reminiszenz an den legendären australischen Formel-1-Piloten Jack Brabham, der seinerzeit auch Rennfahrer und Weltmeister war. Und das ist eine Art Replika seines Lenkrads aus, ich glaube, Cooper-Zeiten noch, oder? Ist das korrekt?
Das ist dein erster Punkt in dieser Saison, lieber Dave. Sehr gut. Ich war mir sicher, dass du diese Frage mit Bravour meistern wirst.
Endlich wusste ich mal was. Das freut mich.
Also der legendäre australische Rennfahrer Jack Brabham.
Ja, danke.
Sehr schön.
Eine schöne Frage. Prima. Ich habe sogar zwei Fragen. Das ist eine Angewohnheit von mir. Falls wir tatsächlich die gleiche Idee haben, kann ich immer noch ausweichen. Wir hatten nicht die gleiche Idee, das kam tatsächlich, glaube ich, sogar noch nie vor, dass wir wirklich die gleiche Idee hatten. Aber sicher ist sicher. Pass auf, mein Aufhänger ist folgender. Wir hatten in diesem Rennen in Australien einen Ferrari-Doppelsieg.
Ja.
Was super cool ist. Wir hatten in den zwei Rennen zuvor auch Doppelsiege. Also im Prinzip die ganze Saison 2024 ist geprägt von Doppelsiegen bisher. Neben Ferrari und Red Bull stand jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auch ein McLaren-Pilot auf dem Treppchen. Und meine Frage verbindet das jetzt alles so ein bisschen. Ich würde gerne wissen, in welchem Jahr und in welchem Rennen die McLaren-Mannschaft denn ihren letzten Doppelsieg gefeiert hat.
Okay. Schöne Frage.
Das ist leichter, als du denkst. Ich bin mir sicher, du hast dieses Rennen gesehen. Und als kleinen Tipp kann ich dir sagen, beide Piloten, die damals für McLaren auf den Rängen 1 und 2 standen, die stehen auch heute noch in der Startaufstellung und fahren mit.
Ja, gibt schon auch mehrere Möglichkeiten. Also rein theoretisch, so viel hat das jetzt gar nicht geholfen. Aber Doppelsieg, dazu hätte ja McLaren ja auch stark sein müssen die letzten Jahre. Deswegen wird es wahrscheinlich aus der Ära sein, wo Alonso und Hamilton zusammen bei McLaren unterwegs waren.
Pass auf, ich kann dir sogar noch einen Tipp geben. Der verrät es dann wahrscheinlich.
Nee,
es gibt eine Parallele zum Grand Prix jetzt in Australien auch noch. Bei dem Rennen, das ich von dir gerne wissen würde, bei dem es einen McLaren-Doppelsieg gab, fielen ebenfalls Lewis Hamilton und Max Verstappen aus. So wie jetzt am Sonntag in Australien auch. Jetzt bist du verwirrt, ne?
Ja, ich bin vor allem verwirrt, weil gerade Tonausfall war zum 100. Mal und das diesmal tatsächlich relevant ist. Ich notiere mir das mal ganz kurz auf.
Ich kann meinen Tipp gerne wiederholen.
Ja, mach
mein
bitte.
Mein Tipp war, es gibt eine Parallele.
Ja.
Zu jenem Doppelsieg der McLaren-Piloten, den ich gerne von dir wissen würde, wann und in welchem Rennen der war. Und die Parallele fand jetzt am Sonntag eben auch statt beim Großen Preis von Australien. In beiden Rennen fielen sowohl Max Verstappen als auch Lewis Hamilton aus.
Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Dann weiß ich es tatsächlich nicht, lieber Dave, weil ich hätte tatsächlich darauf getippt, dass es schon echt lange her ist. Und McLaren ist bei mir tatsächlich in den Jahren vor, gut, wenn das dein Tipp ist, dann muss es ja fast aus der Zeit sein. Weißt du was, also das Problem ist, dass ich manchmal mich auch ein bisschen ärgere, dass mein Gedächtnis nicht so gut ist, was sowas angeht. Aber manche Sachen, schau mal, ich weiß zum Beispiel, dass Daniel Ricciardo 2021 Monster gewonnen hat. Ich habe keine Ahnung, wo Lando Norris gelandet ist. Ich weiß bloß, dass Lando Norris bei McLaren oder generell, logischerweise ist er nur bei McLaren unterwegs gewesen, auf seinen ersten Sieg in der Formel 1 wartet. Das spricht jetzt schon mal dafür, dass es maximal irgendwie da halt dann irgendwie ein Doppelsieg gewesen sein könnte. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, das war kein Doppelsieg damals. Und dann muss es ja, aber das kann eigentlich auch nicht sein, dass Sainz und
dann überleg doch mal, wenn du schon weißt, dass Danny Rick da gewonnen hat, dann überleg doch mal, wo Verstappen und Hamilton in dem Rennen gelandet sind zum Beispiel.
Ja gut, die sind ausgefallen. Also wenn du jetzt so fair bist, aha, dann sage ich das natürlich. Dann sage ich das natürlich, ja. Aber nächstes Mal hilfst du mir nicht so.
Natürlich, es war Monza 21. Das war tatsächlich ein Doppelsieg. Okay. Wir haben McLaren-Piloten, Lando Norris und Daniel Ricciardo.
Ja, Danny Rick habe ich natürlich noch im Kopf gehabt, aber ich habe echt nicht mehr im Kopf gehabt, dass Lando Norris da auch auf 2 dann war.
Norris hat sich auch ein bisschen geärgert.
Stimmt, die hatten ja zwischendurch
wenige Meter getrennt, das ganze Rennen.
Also ich weiß noch, dass sie zwischendurch halt, dass Norris sich zwischendurch aufgeregt hat, dass Daniel Ricciardo zu langsam war. Aber ich wusste nicht mehr, dass es auch dann bis zum Ende so war. Okay, aber dann geht ja der halbe. Wollen wir jetzt den Punkt teilen? Kommt jetzt eine halbe für dich dann raus.
Alles gut. Es steht 3-1, ich helfe dir gerne, aber vielleicht nicht über die ganze Saison hinweg. Sonne dich im Sonnenlicht, solange es auf dich
so
scheint.
So spannend, aber ich glaube ja auch, dass
es steht 3-1, Freunde. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, ihr habt weniger Hilfe gebraucht. Und damit würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Runde im Kreisfahren und Kreisfragen. Und wir machen direkt weiter. Und jetzt weiter mit Aston Martin.
Jetzt. Exzellent, genau so machen wir das. Traditionell swappen wir da auch. Du darfst dann anfangen, deine Wertungen durchzufunken und ich werde nachziehen.
Genau, ja, dann schauen wir mal. Also wir sind angekommen bei Aston Martin. Alonso, Fernando Alonso und Lance Stroll. Fernando Alonso im Qualifying 10. geworden, im Rennen 8. Und Stroll in der Qualifikation 9. und im Rennen sogar 6. Das sieht man auch nicht so oft. Also fangen wir vielleicht mal, um es mir jetzt leicht zu machen, an mit Fernando Alonso. Das ist, wie soll ich sagen, schwierig, denn der hat ja eigentlich eine super Leistung gezeigt. Was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass er wieder mal so typisch Fernando Alonso einfach alle Register gezogen hat. Er hat zum Beispiel, als Perez ihn kassiert hatte auf der Strecke, sich recht schnell überholen lassen, muss man ja fast schon sagen. Ich glaube nämlich, dass er das eigentlich hätte verteidigen können gegen Perez. Mhm. Weil im Nachhinein ist der einfach in dem DRS-Fenster nicht irgendwie mit Ach und Krach drin geblieben, sondern innerhalb von einer halben Sekunde da hinten im Heckflügel drin gehangen. Über gefühlt, was weiß ich, wie viele Runden das waren, 15 Runden oder so. Das war richtig, richtig toll. Aber als dann später Russell, weil irgendwann ist dann Perez dann halt schon ein bisschen weiter weg gewesen, aber als dann Russell plötzlich hinten dran war, also Grund war dann auch der Boxenstopp von Alonso, war Russell seinerseits hinten dran an Alonso. Und ihr wisst ja, was passiert ist. Wir haben das Ganze ja auch schon ein bisschen tiefer analysiert in unserer letzten Folge in den Rennhighlights. Könnt ihr gerne reinschauen. Und da muss ich sagen, also ich habe es ja da schon gesagt, das ist schon, wie man es auch sagen will, entweder ein unfaires Fahren gewesen von Alonso oder ein Fehler, aber auf jeden Fall nicht wirklich was, wo er sich mit Ruhm bekleckern kann im Nachhinein. Die FIA hat es ja auch so gesehen, hat ihn bestraft. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Härte kann man jetzt sagen, okay, passt oder nicht. Ich gebe ihm deswegen aber nur 6 Punkte, denn ich finde, das hätte er besser lösen müssen. Das hätte er anders verteidigen können auf 100 andere Arten und Weisen. Hat er nicht gemacht. Hat ihm auch Punkte gekostet. Und ja, das ist da nicht so gut ausgeschaut aus meiner Sicht. Lance Stroll wiederum hat es in der Qualifikation wundersamerweise sogar vor Alonso geschafft. Man muss aber realerweise sagen, an und für sich war Alonso schon ein bisschen schneller. Ne? Insgesamt, aber dass Stroll dann 6. geworden ist, ist schon echt eine super, super Leistung. Er ist jetzt gerade anscheinend auch wieder in so einem richtigen Form hoch. hat eigentlich keine großen Fehler gemacht. Ist jetzt nicht wahnsinnig, wie soll ich sagen, auffällig gewesen an dem Wochenende. Hat natürlich dann auch gegen so Leute wie Perez dann einfach auch keine Chance gehabt. Musste den dann ziehen lassen. Ich muss gar nicht mal schauen. Perez ist ja dann, glaube ich, Fünfter geworden. Ja, richtig. Aber gut, das ist immer noch ein Red Bull. Und wie gesagt, beide McLaren noch weiter davor. Beide Ferrari und klar, Max Verstappen ist ausgeschieden. Also für Lance Stroll, da muss ich fast schon auf die 9 Punkte gehen. Vor allem, also ich gebe ihm jetzt einfach mal 9. Der ist so selten mal wirklich vor Alonso. Die gebe ich ihm jetzt einfach mal. Und dann bin ich gespannt, was du den beiden gibst. Für mich ist es wirklich cool zu sehen, dass Lance Stroll, der ja dann auch manchmal wirklich ein bisschen überzogen kritisiert wird, so ja, keine Ahnung, der Milliardärssohn, also ist er wirklich ein Milliardärssohn tatsächlich. aber hat auch hart dafür gearbeitet, muss man sagen, ist oftmals auch in Form Tiefs, unerklärlicherweise Talent hatte. Sich in die Formel 1 arbeiten musste auch erstmal schaffen, haben wir ja auch schon ausführlich drüber geredet. Also der ist da schon zurecht, aber er zeigt halt so selten, was er kann. Dieses Mal hat er es gezeigt. 9 Punkte für ihn, für dieses Rennen aus meiner Sicht. Was sagst du?
Ja, oh, sehr schön. Ich sehe es einen Hauch anders tatsächlich. Alonso war grundsätzlich schon der stärkere Pilot über das ganze Wochenende gesehen. Er hat aber auch mehr Fehler gemacht und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr den Fehler, für den er dann auch wirklich zu Recht bestraft wurde im Rennen. Das ja, hätte man vielleicht geschickter anstellen können. Ist unmöglich zu beurteilen, finde ich, ja, von unserer Warte aus. Ja. Er hat es ja versucht, er hat was versucht und das hat nicht geklappt. Das wurde als riskant eingestuft, er wurde bestraft, alles gut. Für mich wiegen auch die Fehler in den freien Trainings schwer. Tatsächlich im Lauf des Wochenendes 2 Unterböden geschrottet durch den einen oder anderen Ausritt ins Kiesbett. Das hat sicher Abstimmungsarbeit gekostet oder Zeit für Abstimmungsarbeit. Das hat seinen Mechanikern ein bisschen Arbeit beschert. Hilft nicht unbedingt, um ein glattes und rundes Wochenende zu haben. Er war dann sicher auch mit dem ein oder anderen Kompromiss im Setup unterwegs wahrscheinlich, weil die Zeit ein bisschen gefehlt hat. Ich denke, der geringe Rückstand auf seinen Teamkollegen im Qualifying lässt sich dadurch vielleicht ein Stück weit erklären. Im Rennen war er eigentlich super unterwegs. Er wäre auch rund, ich glaube so 13, 14, 15 Sekunden vor Lance Stroll gelandet. Sehr komfortabel, also ohne die Strafe, wenn er die nicht bekommen hätte. Er hat sie bekommen und abzüglich all dieser Unzulänglichkeiten, sage ich mal, sehe ich seine Leistung trotzdem noch als gut und solide und gebe ihm 7 Punkte dafür. Und die 7 Punkte kriegt tatsächlich von mir auch Lance Stroll. Der hat wenig Fehler gemacht oder gar keine. Das rechne ich ihm hoch an. Er war dafür aber auch, semi-schnell. Er war so ein bisschen im Nirgendwo, ja. Er war im Prinzip relativ deutlich der langsamste Fahrer aus den Top-Teams. Er war aber trotzdem noch schnell genug, um Yuki Tsunoda und die beiden Haas-Piloten problemlos hinter sich zu halten. Also irgendwo hing er da so ein bisschen dazwischen. Aus eigener Kraft ging nach vorne auf jeden Fall nichts und auch nicht gegen Alonso im gleichen Auto. Im gleichen Auto, das vermute ich jetzt, ist einfach eine Spekulation, definitiv kein optimales Setup hatte, wegen eben der Probleme, an denen Alonso dann selber schuld war. Lirum larum, unterm Strich bewerte ich die Leistung der beiden identisch. 7 Punkte für Alonso, 7 Punkte für Lance Stroll. Und damit können wir gerne zu Mercedes übergehen. Die hatten ja ein durchwachsenes Wochenende, wäre noch übertrieben. Es war ein Desaster.
Ja, und sie sind halt vor allem nur einen Punkt in der Konstrukteurswertung vor Aston Martin, ne? Also das ist schon relativ knapp, sind damit so fast schon das Schlusslicht aus dem Top 5 Gestirn sozusagen. Und jetzt sagen wir mal, was hier datentechnisch der Fall ist. Hamilton, Qualifikation 11. Im Rennen früh ausgeschieden mit einem Defekt, Russell 7. und im Rennen spät ausgeschieden durch einen Crash. Wo fangen wir an? Fangen wir natürlich mit Lewis Hamilton an, der hat Pech gehabt, ein bisschen im Qualifying. Man muss sagen, er ist natürlich wieder von seinem Teamkollegen geschlagen worden, was jetzt nicht das erste Mal ist. So 50-50, ja. Ein bisschen mit Übergewicht für Russell in den Qualifyings. Also da ist er schon ein bisschen stärker insgesamt als Hamilton. Haben wir auch im kompletten letzten Jahr eigentlich so gesehen. Es war aber wirklich ganz wenig. Also 7 Hundertstel haben ihm gefehlt und die machen aber, soweit wie das vordere Mittelfeld zusammen ist, wahnsinnig viel aus. Und er hat es dann dementsprechend eben nicht in Q3 geschafft, Entschuldigung. Und ist dementsprechend von Platz 11 gestartet. Im Rennen hatte für mich eigentlich ziemlich gut ausgeschaut, hat am Start direkt Alonso kassiert. Das war eigentlich schon gut gemacht. Ich glaube, er hätte sich auch gut weiter vorab halten können. Denn was wir letztes Jahr nämlich auch gesehen haben und eigentlich auch bisher dieses Jahr, dass Hamilton in den Rennen schon sehr gut mitgekommen ist. Also was heißt mitgekommen? Das klingt jetzt so, als ob der Probleme hätte, irgendwie mit Russell mitzukommen, aber er ist da jetzt auf keinen Fall schlechter. Also von daher hat er eigentlich schon gut ausgesehen, war auch dabei, sich vorzuarbeiten und dann hat dann der Motor gesagt, nee, heute nicht. Und dementsprechend finde ich es so schwer zu bewerten. Ich würde ihm tatsächlich vor diesem ganzen Hintergrund heute ja eigentlich eine 5 von 10 geben, wie wir es ja meistens bei Ausfällen machen, aber da die Qualifikation, da hätte er wirklich besser abschneiden müssen, auch wenn es knapp war. Deswegen 4 von 10 für Hamilton und Russell gebe ich 7, denn er hat seine Sache eigentlich gut gemacht. Der Mercedes ist halt dieses Jahr eine ziemliche Graupe, muss man sagen. Und Russell bisher in dem Jahr ist auch im Rennen besser als Hamilton. Ist ja auch in der Fahrerwertung weiter vor ihm. Und jetzt nicht zuletzt deswegen eben, also gut, dieses Rennen sind ja beide ausgeschieden, aber er zeigt gute Leistungen, er holt viel raus aus dem Auto und hat es dann am Ende, dachte ich, zunächst weggeschmissen. Ich persönlich glaube, dass das schon so ein bisschen etwas mehr als 50% der Schuld auch bei Alonso zu suchen ist. Deswegen drücke ich da mal beide Augen zu, sage ich mal, und gebe ihm trotzdem eine leicht überdurchschnittliche Wertung, 7 von 10. 8 von 10 hätte er wahrscheinlich bekommen, wenn er es ins Ziel gebracht hätte oder Alonso das sogar noch überholt hätte. Da war er ja drauf und dran. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie du die ganze Geschichte gesehen hast.
Ja, ich gehe mit den beiden tatsächlich ein bisschen strenger ins Gericht. Ja, der Mercedes ist tatsächlich schon wieder, muss man sagen, zum dritten Mal in Folge, also im dritten Jahr in Folge, ein Auto mit Unzulänglichkeiten. Das haben beide Piloten letztes Jahr trotzdem sehr gut umfahren und haben es sogar auf Platz 2 der Konstrukteurswertung noch geschafft. Dieses Jahr sieht es ja nicht so gut aus. Du hast gerade schon ganz richtig analysiert. Die sind im Moment mehr oder weniger am Ende der Formel 1, sage ich mal. Alles, was dann ab Rang 6 bis Runden bis da unten geht, würde auch gerne mal als Formel 1b oder als Formel 1.5 bezeichnet. Ja, also die streiten sich gerade mit Aston Martin um Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Das ja, miserable Ergebnis jetzt von Australien hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich da Optimismus breit macht. Und tatsächlich hat man auch gesehen, also Toto Wolff und der Rest der Mannschaft, die sind alle ja mittelmäßig ratlos, was denn mit diesem Mercedes schon wieder los ist. Also sie verstehen ihre Probleme nicht so richtig. Beide Piloten gehen entsprechend auch wirklich hohe Risiken ein, experimentieren mit dem Setup oder ja, versuchen mehr rauszuholen aus dem Auto, als drin ist. Mal geht's gut, mal geht's nicht so gut. Für Lewis Hamilton ging's gar nicht gut im Qualifying und im Rennen gut konnte er für den Defekt nichts. Trotzdem fand ich sein Auftreten generell in Australien so ja, ein bisschen desillusioniert. Ich möchte jetzt nicht sagen lustlos, er ist schon engagiert, er ist dabei, er versucht sein Bestes und denke, sobald das Visier im Auto vom Helm einfach unten ist, dann sind die ja sowieso fokussiert, alle Piloten, und machen da ihr Ding. Wir haben von Lewis Hamilton aber auch deutlich, deutlich Besseres schon gesehen, ganz grundsätzlich natürlich. Der ist nicht umsonst einer der Besten aller Zeiten. Entsprechend hohe Maßstäbe lege ich da auch an ihn an. Fahrer sowieso, aber auch was Teamführung angeht. Ja. Er ist tapfer unterwegs angesichts der Umstände. Ja. Man weiß, er wechselt zu Ferrari dieses Jahr. Ist natürlich nicht einfach für ihn. Er muss trotzdem natürlich noch die ganze Saison für Mercedes sein Bestes geben und das so professionell wie möglich runterspielen. Auch das tut er, da bin ich mir sicher. Aber so richtig überzeugend wirkt auch das alles irgendwie nicht auf mich. Kurzum, ich fand sein Australien-Wochenende ähnlich schlecht wie Daniel Ricciardo tatsächlich und gebe Lewis Hamilton nur 3 Punkte diesmal. Das kann er deutlich, deutlich besser. ich habe ein bisschen so den Willen vermisst. Ja. Man hat nicht gesehen, dass er alles versucht. Ja. Er hat, glaube ich, sich setupmäßig ein bisschen verzettelt. Da ging dann erst recht nichts mehr. Und dann, ach Gott, dann fahre ich das Ding halt irgendwie runter. Ach Gott, jetzt geht der Motor kaputt. Naja, ich glaube, so ganz böse war er nicht. Dann hat man ihm ein kleines Martyrium erspart, dass er mit einem mäßig gut eingestellten Auto dann noch eine ganze Renndistanz fahren muss. Ich weiß es nicht. Mir hat es nicht so gut gefallen. 3 Punkte für Hamilton, wie gesagt. Aber auch mit George Russell bin ich ziemlich streng. Was mir an seiner Leistung insgesamt nicht so gut gefallen hat, das war jetzt nach Singapur 2023 das zweite Mal, dass er in der letzten Runde entweder übermotiviert ist oder ein bisschen unkonzentriert. Er hat damals seinen Mercedes in Singapur die Mauer gesetzt, hat sehr gute Punkte weggeworfen. Er ist jetzt ein bisschen auf Alonso's Spielchen reingefallen, hat sich da vertan, hat sich da aus dem Konzept bringen lassen, ist wieder in der Mauer gelandet, sackgefährlich sogar diesmal. Da haben wir auch in der Highlights-Episode schon drüber geredet. Das hätte auch ganz böse ausgehen können. Zum Glück ist nichts weiter passiert, aber man muss ein Rennen halt auch wirklich zu Ende fahren und konzentriert zu Ende fahren. Auch die Qualifying-Leistung, Rang 7, ist in dem Mercedes, so wie er jetzt ist, wahrscheinlich schon in Ordnung irgendwie, aber das kann nicht der Anspruch von Mercedes und von George Russell sein. Auch wenn er seinen Teamkollegen geschlagen hat, das war ja relativ knapp im Q2, das hast du auch schon richtig dargelegt. Ich bin streng, wie gesagt, ich gebe Lewis Hamilton 3 Punkte und George Russell in diesem Fall 5 Punkte. Hätte er es ins Ziel geschafft, hätte er vielleicht Alonso noch überholt. Denke ich, hätte man ihm 7 oder sogar 8 geben können, da bin ich ganz bei dir, aber dieser Fehler, und da ihm schon zum zweiten Mal passiert, am Ende eines Rennens, darf halt nicht sein. Sorry.
Gut, dann würde ich sagen, springen wir zu McLaren. Die sind so ein bisschen im Nirgendwo angekommen. Die sind nämlich fast mit doppelt so vielen oder über doppelt so vielen Punkten unterwegs wie Mercedes. Wenn man Aston Martin noch dazu nimmt, selbst dann haben sie noch mehr Punkte. Also das sind so wirklich komfortabel, gerade auf Platz 3 in der Konstrukteurswertung, aber auch fast nur halb so viele Punkte wie Ferrari und Red Bull. Ja, das Fahrerduo ist Norris und Piastri. Norris in der Qualifikation auf Platz 4 gelandet und im Rennen auf Platz 3. Piastri Qualifikation 6 und Gannon 4. Ich gebe Norris 9 und Piastri 8. Piastri im Heim, Gannon wirklich eine solide Vorstellung. Hat sich gut vorgearbeitet, auch im Rennen von 6 auf 4. Norris noch ein Ticken besser. Darf man eigentlich auch erwarten, da der erfahrenere Fahrer ist. Der erfolgreichere in dem Fall auch. Hat auch nach vorne hin auch nicht mehr machen können. Ne? Also Platz 3 im Rennen, das ist das Maximum wahrscheinlich, was drinnen ist. Wenn beide Ferrari der Form auflaufen, wie sie es tun, und das rausholen, was der Ferrari zu leisten imstande ist und Max Verstappen ausfällt. Und da kann ich gleich schon mal auch später vorgreifen, weil Perez, der ist halt kein Max Verstappen. Das hat sich dieses Wochenende wieder gezeigt. Und dementsprechend, was will Norris mehr machen? Gerade gibt der McLaren nicht mehr her, deswegen 9 für ihn, Piastri 8. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Tja, ich sage Norris 9, Piastri 8. Genauso wie du.
Sind wir uns mal wieder einig.
Ja, da sind wir uns vollkommen einig. Ich denke, die Argumentation ist auch sehr geradlinig in dem Fall. In dem Auto war nicht mehr drin. Denk, was die Platzierung angeht, haben beide überperformt. Bedingt natürlich durch einen Ausfall von Max Verstappen. Ohne den Ausfall hätten sie es beide nicht aufs Podium geschafft. War ein bisschen schade natürlich für Oscar Piastri, dass er beim Heim-Grand Prix nicht den Sprung aufs Podest geschafft hat. Könnte. Aber tatsächlich war Lando Norris das ganze Wochenende über einen Tick stärker, nicht viel. Ich denke, das geht vom Ergebnis her völlig in Ordnung so. Und ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir da einfach nur eine Grundform des McLaren sehen und dass dieses Auto im Lauf der Saison noch eine ganze Ecke verbessert werden wird. Und ich denke eher, in der zweiten Saisonhälfte werden die beiden vielleicht richtig aufgeigen und dann auch aus eigener Kraft um Podiumsplätze fahren. Könnte ich mir vorstellen. Gibt natürlich keine Garantie. Ja, vielleicht ist meine Glaskugel da auch ein bisschen daneben.
Hoffst du eine Wiederholung von letztem Jahr?
Im Prinzip ja. Ich traue ihnen das auf jeden Fall zu. Ja. Ich traue ihnen das zu. Und nachdem die Ausgangssituation dieses Jahr so deutlich viel besser ist, ist vielleicht auch das Performance-Dach, das Ende der Entwicklung dann auch entsprechend noch einen Ticken höher. Wer weiß, vielleicht gewinnen die sogar aus eigener Kraft Rennen dieses Jahr. Ich würde es beiden gönnen. Beide machen einen super Job soweit, sind sympathisch. Schauen wir mal, was die Saison bringt. Für den Moment kriegen von Sebastian und von mir Lando Norris 9 Punkte, Oscar Piastri 8. Ole, ole. Und jetzt kommen wir zum Ferrari-Duo.
Den wird auch viel
Doppelsieg
zugetraut.
Doppelsieg im Rennen.
Zu Recht auch, ja. Doppelsieg Leclerc mit Qualifikation auf Platz 5. Im Rennen Zweiter geworden. Sainz hat es besser gemacht. Zweiter in der Quali, direkt hinter Verstappen. Und im Rennen dann Platz 1, nachdem Verstappen da recht schnell aufgeben und die Segel streichen musste, weil seine Bremse geklemmt hat und dann auch explodiert ist, kurz bevor er dann auch die Boxen Crew erreicht hat und das Auto abgestellt hat. Ja, Carlos Sainz, direkt 10 von 10, der ist von seiner Blinddarm-OP zurückgekommen, war ja auch nicht sicher bis kurz vor Practice Session 1, ob er überhaupt fahren kann. Er hat sich da zurückgekämpft wie ein Stier und er hat da mit Bravour eine Leistung gezeigt, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Also in einem fitten Sainz auf jeden Fall, aber dass der ja so abgeht, trotz dieser Schmerzen, die er trotz, also er hatte gesagt, richtig Schmerzen hat er eigentlich nicht gehabt, zumindest hat er das gesagt, bevor er ins Auto gestiegen ist, weiß gar nicht, was er da nach dem Rennen dazu gesagt hat, aber er hat gesagt, Unwohlsein, so ein bisschen komisch hat sich's angefühlt und da musst du erstmal auch Vertrauen in deinen eigenen Körper haben und der hat aber den Switch umgeschaltet und hat einfach gnadenlos performt, hat auch gnadenlos Leclerc outperformt, der seinerseits ja auch nicht schlecht unterwegs war, also der ist im Rennen dann sehr souverän auf Platz 2 gefahren, hat eigentlich auch eine super Leistung abgeliefert. Deswegen gebe ich ihm tatsächlich 9 von 10, auch unter den Gesichtspunkten, dass er wirklich super Teamplayer-mäßig unterwegs war und dann auch ganz fair am Ende ihm aus ganzem Herzen gratuliert hat, dem Sainz. Und das muss ich sagen, zeichnet auch Ferrari so ein bisschen aus. Das gefällt mir bei dem Team sehr gut. Da ist kein böses Blut, auch wenn Sainz jetzt keine Vertragsverlängerung bekommen hat und durch Hamilton nächstes Jahr ersetzt wird. Also da gibt es keine Attitüden. Und trotzdem dürfen beide gegeneinander fahren, wenn es ja Sinn macht. Und beide sind füreinander da, wenn es Sinn macht. Also das ist schon gute Teamführung. Das macht schon Spaß. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Einschätzung.
Ja, wie du siehst, Fred Vasseur macht seinen Job hervorragend, auch was das Management seiner Piloten angeht. Die Stimmung ist hervorragend bei Ferrari, ja, die Beziehungen sind alle intakt. Das sieht man auch eben an solchen Gesten, wie du es gerade genannt hast. Finde ich auch super, ist mir sehr, sehr sympathisch und jeder gönnt da gerade eben alles, das ist richtig cool. Ich kann ja auch genau sagen übrigens, was Carlos Sainz nach dem Rennen noch berichtet hat.
Oh ja.
Er war sehr froh darüber, dass Max Verstappen ausgeschieden ist, dass er mehr oder weniger sich sein Rennen einteilen konnte und er hat wörtlich gesagt, er musste zum Glück nicht ans Limit gehen, dann wäre es körperlich vielleicht wirklich ein bisschen zäh geworden und mitunter auch, hätte er da richtig auf die Zähne beißen müssen. So konnte er sich sein Rennen einteilen, er hatte alles im Griff, inklusive seinem Teamkollegen und das war entsprechend physisch gut auszuhalten. So viel dazu und weil er seinen Teamkollegen tatsächlich das ganze Wochenende auch im Griff hatte, Charles Leclerc hat irgendwie das ganze Wochenende die Reifen nicht so ins Fenster gebracht, wie sie hätten sein sollen, im Qualifying schon nicht, im Rennen auch nicht. Dementsprechend sehe ich die Lücke ein bisschen größer zwischen den beiden, was die Leistung angeht. Ganz klar, Carlos Sainz nach dieser wirklich Heldentat, da kann es nur eine 10 von 10 sein. Man hätte drüber grübeln können, ob man ihm seinen winzigen Fehler im Qualifying irgendwie ankreidet. Da kam ihm der Ferrari kurz quer. Er war eigentlich nämlich auf Pole-Kurs. Also er hätte auf Pole-Position stehen können. Aber das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Ja. Er hat es dann trotzdem in die erste Startreihe geschafft bei seinem Comeback-Rennen und das Rennen dann gewonnen. Er hätte es vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich auch gewonnen, wenn Verstappen im Rennen geblieben wäre. Auch die McLaren hätten beiden Red Bull das Leben schwer machen können. Es gab Auswertungen diverser Telemetriedaten, die darauf hingedeutet haben, dass es kein Selbstläufer gewesen wäre für Verstappen, definitiv nicht. Trotzdem, Sainz hat es geschafft, 10 von 10, ganz klare Kiste. Charles Leclerc gebe ich für die trotzdem sehr, sehr gute Leistung. 8 Punkte, Doppelsieg für Ferrari, besser geht's nicht. Hoffen wir, dass da vielleicht ein bisschen Spannung einkehrt jetzt in den WM-Kampf. Das wäre enorm geil. Spannend finde ich jetzt aber auch, was wir den Red Bull-Piloten geben.
Ja,
ich denke, das wird keine 10 von 10 für Max Verstappen diesmal, oder?
Was meinst du? Kann man ja auch nicht machen. Also ich werde die Tradition weiterführen. Also erstmal, Verstappen hat sich auf Pole Position qualifiziert, zum Rennen dann nach 2 Runden ausgeschieden. Paris ist auf 3. geworden in der Qualifikation und 5. im Rennen. Ich gebe Verstappen 5 von 10, weil wir das unsere Wertung ist für Fahrer, die ja nicht so viel können und recht früh ausscheiden. Da kann ich ihm jetzt auch keine bessere Wertung geben, weil es Max Verstappen ist aus meiner Sicht. Ich gebe ihm auch keine bessere Wertung, weil er halt, ja, er hätte es ja nicht besser machen können. Er ist auf Pole gefahren. Kannst du ihm nichts vorwerfen. Aber trotzdem ist es sozusagen in der Vergangenheit immer so gewesen. Deswegen gebe ich ihm die 5 von 10. Und Perez gebe ich tatsächlich nur eine 4 von 10. Kriegt es vielleicht hart. Er hat sich ja immerhin auf Platz 3 qualifiziert und daran liegt es nicht. Aber er war im Rennen wirklich im absoluten Niemandsland. 9 Sekunden hinter Russell, noch kurz vor Schluss. Er hat sich dann weiter vorgearbeitet. Das waren so ungefähr 10 Runden vor Schluss. Also der hat sich auch ganz gut vorgearbeitet dann, aber am Ende war der doch eine ganze Ecke hinter Piastri auch vor allem. Also es waren so knapp 7 Sekunden, eigentlich auf die Tausendstel fast genau. Das ist eigentlich zu wenig. Ja? Also beide McLaren, beide Ferrari vor ihm. Die Lücke zu Alonso, die war, muss man sagen, schon, war nicht 7 Sekunden, sondern sogar 23 Sekunden. Habe hier gerade was falsch abgelesen. Also das ist schon extrem viel. Und Alonso hinter ihm, okay, war auch eine ganze Ecke hinter ihm. Aber das ist schon heftig. Also 23 Sekunden auf einen McLaren, das darf nicht sein. Also wenn es 23 Sekunden auf Verstappen sind, okay. Aber jetzt mutmaßen wir mal, Verstappen wäre wahrscheinlich irgendwo mit den Ferrari ins Ziel gekommen, ob vor ihnen oder mit ihnen oder hinter ihnen. Spekulation. Aber die waren ihrerseits auch, naja, zumindest mal 3 Sekunden vor Norris, der seinerseits 16 Sekunden vor Piastri. Und ja, da sind wir dann ja auch schon fast bei 20 Sekunden und dann nochmal 23 hinter. Also da sind wir schon bei fast einer Minute langsam. Und das kann nicht sein. Also ich weiß nicht, Dr. Helmut Marko hat dann auch gesagt irgendwie, dass es da so ein bisschen Setup und Reifprobleme gab, dass Perez, ja. Okay, das muss ich ihm jetzt noch ein bisschen zugestehen. Es hieß, dass das Quali-Setup, das haben sie mehr oder weniger fürs Rennen genommen. Es hat aber irgendwie nicht funktioniert. Er ist sicherlich auch nicht so schlecht, wie er jetzt da irgendwie unterwegs war. Aber ist ja auch irgendwo seine Entscheidung gewesen, sich für dieses Setup zu entscheiden. Also hat er sicherlich mitzureden gehabt und dementsprechend gebe ich ihm jetzt mal nicht 4 von 10. Und auch da ist jetzt nicht absolut katastrophal. Heißt leicht unter Durchschnitt, was man halt grundsätzlich mal Minimum erwarten kann. War ja auch keine Katastrophenergebnisgeschichte. Aber es war halt einfach schlechter, als man es von ihm erwarten kann. Und deswegen kommt die Wertung zusammen, wie ich sie eben jetzt gerade beschrieben habe.
Spannend. Ich sehe es nämlich ein bisschen anders. Also ich habe beide Piloten jeweils 2 Punkte besser bewertet. Ich kann Verstappen tatsächlich guten Gewissens 7 Punkte geben und das mache ich auch. Warum mache ich das? Mache das zum einen, weil ich seine Leistung im Qualifying überragend fand. Cool. Eigentlich hätten die Ferrari beide auf Pole stehen können. Carlos Sainz war ja unterwegs auf Pole-Kurs. Charles Leclerc, der ja trotzdem Probleme mit seinen Reifen hatte, wurde zumindest vor dem Qualifying definitiv als einer der Kandidaten gesehen, die da um Pole mitfahren können. Konnte er dann nicht ganz bestätigen. Aber was Verstappen da aus dem Auto geholt hat, also beide Runden im Q3 wären gut genug gewesen für die Pole. Er hat auch, also es war auch kein Glückstreffer, er hat mehr oder weniger seine hervorragende erste Runde dann nochmal bestätigt. Und hat da, ja, ich denke, mehr aus dem Auto rausgeholt, als eigentlich drin war. Du hast gerade schon angedeutet, beide Red Bulls hatten Probleme mit Graining grundsätzlich. Das heißt, die haben relativ schnell den Grip der Reifen verloren. Die Reifen haben da gekörnt, dann bilden sich ja da diese Kügelchen, die Gummischicht trägt sich ab und dann geht es eigentlich meistens in der Abwärtsspirale. Und das erklärt auch die mäßige Leistung von Sergio Perez. Da hat man dann tatsächlich im Rennen noch versucht, mit kleinen Setup-Änderungen am Frontflügel bisschen, mit Reifendruck und so weiter, die Balance zu verschieben. Ich glaube, er hatte im ersten Stint im Rennen ziemliches Graining auf den Hinterreifen. Dann hat man da während des Stopps ganz schnell und professionell kleine Veränderungen vorgenommen und hat versucht, die Balance ein bisschen in eine andere Richtung zu verschieben. Dann hatte er aber Graining auf den Vorderreifen. Und das erklärt auch, warum er dann nach eigentlich einem ganz guten Fortschritt, sobald er dann an Alonso vorbei war, ging auf einmal nichts mehr. Ja. Ich glaube, da waren die Reifen dann auch schon durch. Das erklärt auch zumindest einen Teil des großen Rückstands, denke ich. Und ja, die Ingenieure werden dann auch vernünftig gewesen sein und gesagt haben, alles klar, nach vorne können wir eh nichts machen, lass mal ein bisschen den Motor runterdrehen. Wir gucken, dass uns der Alonso nicht wieder überholen kann, den haben wir im Griff, alles klar, dann fahren wir soweit mal das Ergebnis nach Hause und lassen es dabei gut sein. Kurzum, ich mache dem Perez da eigentlich keinen Vorwurf. Seine Leistung war aber trotzdem nicht überragend über das ganze Wochenende hinweg. Sie war okay, solide und seine Leistung honoriere ich in diesem Fall mit 6 Punkten. Verstappen 7, Perez 6.
Dave heute so schaut's aus. Nachsichtig mit den Red Bull-Piloten. Wunderbar, dann sind wir durch. Wir sind am Ende angekommen und was wir noch sagen können ist, wir haben ja auch unter anderem über den Fernando Alonso ausführlich geredet, diesen Podcast und auch den davor, und das werden wir auch in der nächsten oder übernächsten Folge, lasst euch überraschen und abonniert gerne deshalb, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, sprechen. Wir sprechen so ein bisschen über die Zukunft von Fernando Alonso. Wo steht er jetzt gerade? Wo ist er womöglich in den nächsten Jahren zu finden, wenn er noch in der Formel 1 bleibt? Es sieht momentan danach aus. Und wir schauen auch auf Lewis Hamilton. Ist der denn eigentlich, ja, jetzt sozusagen, macht der Rückschritte? Ist der nicht mehr so gut, wie er mal war? War er vielleicht nie so gut, wie man immer sagt? Da gibt es ja auch einige Leute, die das behaupten. Oder ist es eigentlich ganz anders? Was geben die Daten her? Ja, lasst euch überraschen. Wir sind mit 2 Special-Folgen demnächst hier unterwegs. Lasst es euch nicht entgehen. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Je nachdem, ob auf Podcast oder YouTube. Und dann sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
So machen wir das. Macht's gut, Freunde. Ciao.